angenommen, da wäre jetzt so ein Typ, der hätte, also ich frage für einen Freund, ne, der hätte so einen Arbeitskollegen, der, mit dem musst du ja immer so Podcasts aufnehmen und der findet den echt total nervig. Ja. Wie würdest du den denn therapieren?
Saufen. Das ist die Antwort auf alles.
Herzlich willkommen zum Trox Podcast, eurem Hörerlebnis von Null auf Technik. Und jetzt Ohren auf und viel Vergnügen.
Wir haben nochmal kurz die Rollen getauscht, aber meine Damen und Herren, er hat trotz alledem auf den Knopf gedrückt. Wir begrüßen Sie herzlich zurück aus der mehr oder weniger Sommerpause. Die letzte Waschmaschine läuft zu Hause, die Dachbox ist leer. Mehr oder weniger haben wir auch den Urlaub hinter uns gebracht und wir machen jetzt so eine Folge zur Wiedereingliederung von uns beiden. Lieber Martin, sonnengebräunt, wir zwei hier am Podcastpult. Schön, dass wir es wieder geschafft haben, würde ich sagen.
Auf jeden Fall und vielen Dank, dass Sie hier wieder dabei seid. Freuen wir uns sehr.
Absolut.
Sommerpause ist uns schwer gefallen.
Yes.
Ein bisschen, also vermisst habe ich dich zwar nicht.
Das ist schon klar, dafür wirst du aber auch bezahlt.
Im Urlaub war es auch schön, aber wir freuen uns jetzt auch wieder hier zu sein. Und wir haben uns auch was Besonderes ausgedacht für heute, Martin.
Richtig, und zwar werden wir Sie nicht und euch nicht mit der Technologie per se quälen, sondern wir machen das so, wir machen so einen kleinen Ramp-up, sage ich jetzt mal auf Neudeutsch. Ja, wir werden das so langsam wieder an die Belastungsgrenze führen. Das ist wie bei der Bundesliga. Wenn man aus der Sommerpause zurückkommt, macht man erstmal so einen Laktattest und guckt dann, wie der Trainingsplan aufgebaut wird. Das machen wir zwei jetzt ähnlich. Und
deswegen fangen wir mit einem lockeren Thema an, mit Befeuchtungsprozessen.
Ich habe gedacht, wir machen irgendwie eine Integralrechnung jetzt oder so. Aber tatsächlich, wir haben ja eine Community, auch wenn man es nicht immer glaubt. Tatsächlich haben wir eine. Aus der kommen mal wieder Fragen.
Der ist wieder in Topform.
Ja, ist wirklich so. Aber eine der Fragen war:
Welche?
Wie viel Kaffee trinken wir, bevor wir einen Podcast machen?
Nein, Quatsch.
Doch, wirklich. Also ich kann sagen, ich habe jetzt zwei drin.
Ich auch.
Locker. Aber das hilft auch.
Wir hatten noch schon andere Ideen, was man vor dem Podcast machen könnte. Da hat der Martin aber ein Veto eingelegt.
Aktuell ja. Das lag nicht an dem Gast, den wir sonst hätten einladen müssen, sondern tatsächlich die Frage, die wir heute uns so ein bisschen zu Gemüte führen, ist: Wie kommt man eigentlich an den Punkt, wo du gerade stehst?
Oder
in deinem
du,
Leben?
Oder du.
Ich? Oder ich? Wohin kommt man? Und wie läuft das Ganze? Wir schauen nämlich, das kam dann tatsächlich als Frage von euch, liebe Leute. Was betrifft uns eigentlich als Hosts, Wie ist unser Lebenslauf, Martin? Ein bisschen, ohne jetzt auf die Folge Das Experiment zurückzugreifen, da hört man das ein oder andere schon mal von uns, sondern tatsächlich mal zu schauen, wie ist denn der Werdegang, dass man hier die heiligen Hallen dieses großartigen Unternehmens betreten darf. Und Martin, wir starten bei dir mit deiner Diplomarbeit, weil du das hast ja noch tatsächlich eine gemacht.
So läuft das übrigens immer hier. Wir sprechen kurz vorher ab und ich sage, wir fangen mit dir an und dann sagt er einfach, wir starten mit dir, lieber Martin.
Ja, ganz genau.
Ist ja kein Problem. Tatsächlich, weißt du, ja, mir hat immer ein bisschen schwerfällt, in dem Podcast besonders viel über mich selbst zu reden, aber wir werden das halt mal machen.
Yes.
Oder mal probieren.
Wir versuchen es.
Ja.
Genau.
Und ich soll anfangen mit meiner Diplomarbeit?
Ja.
Worüber also ich hatte ja Medizintechnik studiert. Nein, habe ich natürlich nicht.
Bist du gar kein Rechtsanwalt?
Nein. Ich habe ja tatsächlich Maschinenbau studiert damals, dual, mit einer Industriemechaniker-Ausbildung. Das hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt. Das habe ich bei der Firma Bosch gemacht damals. Der Teil der Verpackungstechnik gehört halt gar nicht mehr zu Bosch. Und da gab so einen Bereich Packaging, Industrietechnik, ich weiß nicht mehr genau, wie der hieß. Auf jeden Fall ging es da darum, Lebensmittel zu verpacken oder Süßwaren zu produzieren und so weiter. Und auch Kosmetika abzufüllen, also wirklich so Prozesstechnik, also Industrietechnik. Und ich habe meine Diplomarbeit tatsächlich damit verbracht, sicherzustellen, dass bei der Schokoriegel oder bei der Riegelproduktion, nicht nur Schokoriegel, sondern alles, was da so gibt, so Müsli-Riegel, Karamellriegel und so Zeug, das ist ganz interessant, wie man sowas herstellt. Und da gibt es halt Schneidprozesse. Und ich habe mich mit der Frage auseinandergesetzt, wie man diese Schneidprozesse bei besonders klebrigen Materialien so hinbekommt, dass an der Klinge nichts hängen bleibt.
Echt jetzt?
Ja.
Crazy.
Was nie erzählt.
Nein, ich höre das das erste Mal.
Spannend.
Erstens, hast du ein Unternehmen, wo du das dann auch in der Praxis dir anschauen durftest oder wo das dann diese Firma damals getestet
hat? Ich habe vorher schon lange bei Bosch gearbeitet und da ging es immer um so Fragestellungen und wir hatten auch so, es gab da so ein Technikum, nannte sich das, da haben wir dann für Kunden quasi Süßwaren produziert, also nachproduziert und das auf den...
Mit den Rezepturen auch so?
Ja, wirklich? Oder da gab es Leute, die konnten die Rezepturen nachbauen. Also gab es Leute, die konnten so ein Bonbon essen, haben gesagt, okay, das ist die und die Bestandteile, dann konnten die Rezeptur nachmischen und dann haben wir quasi das das Rezept vom Kunden probiert nachzumachen und gezeigt, wie schön man das auf den Maschinen produzieren kann.
Und das heißt so Werthers echte oder was ist
ja,
so klebrig?
Also Kaubonbons
so, boah, und ja, Mauern, weißt du gar nicht.
Ja, da waren wir bei der Bonbonsproduktion. Da hatte ich tatsächlich auch, also ich habe ja mal ein halbes Jahr in China auch gearbeitet, damals für Bosch. Und da hatte ich auch eine spannende Aufgabe zum Thema Bonbons, weil das Interessante dabei ist, wenn die so produziert werden, da gibt es halt Maschinen, die prägen mit unterschiedlichen Formen, Mustern und so weiter. Und dann müssen die ja danach verpackt werden. Da gibt es ja diese Schweißtechniken oder auch diese Wickeltechniken und so, total spannende Maschinen. Das geht übrigens blitzschnell. So schnell kann man gar nicht gucken. Die Herausforderung dabei war immer, wenn die Bonbons produziert wurden, dann gab es oft einen Prozessschritt dazwischen, wo die gesammelt wurden und danach zum Verpacken gingen. Und dann hat, muss man sich das so vorstellen, gab es große Körper, da haben die Bonbons auf die Transportbänder geschüttet. Und die Maschine, die verpackt, brauchte aber alle Bonbons in einer Reihe.
Oh.
Da habe ich in China mal das spannende Projekt gehabt, was zu entwickeln, wie man es hinbekommt aus dem Prozess. Ich schütte Bonbons einfach durcheinander auf so ein Band, wie ich das hinbekomme, die alle schön in einer Reihe einzusortieren, aber in einer unglaublichen Geschwindigkeit.
Verrückt.
Genau, und Diplomarbeit war dann ein bisschen später und da war dann das Spannende, muss ich vielleicht ganz kurz erklären, wenn man so Riegel produziert, macht man erst eine Masse und dann formt man so einen Teppich, also walzt einen Teppich und der geht dann quasi wie so ein, geht auf so Transportbänder, dann wird der ein paar Mal weiter gewalzt, sodass man eine bestimmte Dicke hat und dann wird der längs geschnitten, also in so Streifen dieser Teppich, die werden dann aufgefächert und dann kommt hinten so eine Guillotine, die haut dann immer zack, und dann kommen die Streifen raus.
Mega.
Und ich habe mich in der Diplomarbeit quasi mit dem ersten Schneidprozess auseinandergesetzt und probiert da sicherzustellen, dass geschnitten wird, ohne dass viel
an der Klinge hängen bleibt.
Ja, und dann kann man viel mit Schwingungen und so weiter machen und Ultraschalltechniken und dann habe ich so einen kleinen Prüfstand gebaut dafür und das Spannende war, dass ich dann mit dem Betreuer damals überlegt habe, wie kriegen wir es denn hin, jetzt Versuche zu machen. Also ich wollte ja, habe dann verschiedene Schnittversuche gemacht und wir wollten ja dann die Ergebnisse gegeneinander prüfen und bewerten, was so die besten Ergebnisse sind, wo ist quasi am Messer am wenigsten Zeug hängen geblieben, sag ich mal. Und da habe ich überlegt, wie wir eine Masse finden, die immer gleich ist, also reproduzierbar ist. Mhm. Und da haben wir überlegt, kochen wir immer eine bestimmte Rezeptur, machen wir Karamell. Und irgendwann sagte der Betreuer zu mir, jetzt habe ich die allerbeste Idee, wie wir das hinbekommen.
Und?
Und ich so, und? Du musst morgen früh, bevor du hier hinkommst, woanders hinfahren. Ich sag, wohin? Zur Metro. Du kaufst einfach Maßriegel. Und zwar so viele, wie du kriegen kannst.
Crazy.
Und dann haben wir diese ganzen Maßriegel gekauft.
Okay.
Weil wir gesagt haben, wenn ich immer Maßriegel zerschneide, dann habe ich nur sagen wir mal, ein Produkt, wo verschiedene Schichten drin sind. Das ist recht kompliziert zu schneiden. Und dann können wir ganz gut sicherstellen, dass das immer reproduzierbar ist.
Ja, klar.
Und dann habe ich halt Maßriegel zerschnitten. Und habe dabei natürlich auch Ausschuss produziert.
Die Frage ist nämlich jetzt genau die, Hashtag Foodwatch. Was passiert denn mit den ganzen angefangenen Maßriegeln?
Also viele davon habe ich konsumiert, aber nicht alle.
Jesus Christ.
Aber ich hab's
wie viele viel Maßriegel waren das?
So, auf jeden Fall, wenn du so meinen Maßriegelkonsum über mein ganzes Leben sehen
hast
würdest,
du dann
piekt das da so raus, dass eigentlich so einen logarithmischen Maßstab.
Hast du noch Bock darauf gehabt, hinter auf Maßriegel, oder hast du das dann komplett
ich
verloren?
Aber immer wenn ich jetzt Maßriegel esse, muss ich daran denken. Kann war lustig verstehen. Auf jeden Fall. War total das spannende Projekt. Gab auch tolle Ergebnisse. Wir haben so Fotos gemacht, geguckt, wie schmutzig die Klinge ist und das beurteilt.
Hast du auch so spezielle Stahllegierungen ausprobiert und sowas alles?
Nee,
so?
Messer habe ich mir die gleichen genommen. Ich habe mit Schwingungen gearbeitet tatsächlich.
Und spannend.
Na, war auf jeden Fall spannend. Und ich sag mal so, an Süßigkeiten hat es nie gemangelt, weil auch in diesem Technikum, wenn wir da Maschinen ausprobiert haben, wurden immer ganz viele Süßwaren produziert. Die brauchte ja keiner. Und konnte man die quasi.
Die Stimmung war immer gut. Der Blutzuckerspiegel auch. So kann man das zusammenfassen.
Ja, und danach war ich 2 Jahre in so einem Krankenhaus. Da haben sie mich wieder auf Vorderhand gebracht. Nein, ich muss beiseite. So schlimm war das alle nicht.
Mit dem Essen meinst du? Von den Süßigkeiten.
Ja. Nee, war auf jeden Fall eine gute Zeit.
Wie ging es weiter?
Danach? Ich habe dann die Diplomarbeit nicht bestanden.
Nein. Nur ich hatte eine Patentschutzklage von der Firma Masterfoods, Mars.com heute.
Nee, ich habe dann die Diplomarbeit abgegeben und dann dachte ich eigentlich, jetzt fängst du an zu arbeiten. Ich war voll drin. Ich hatte ja parallel zum Studium immer viel gearbeitet und diese Auslandszeit gemacht. Und dann habe ich so einen Brief bekommen.
Musterung?
Ich hatte schon den Kriegsdienst vorher verweigert. Ich hatte ja die Ausbildung mit dem Studium gemacht,
ja,
den Kriegsdienst verweigert und dachte so, komm, vergessen die. Da war auch klar, dass das abgeschafft wird mit dem Wehrdienst und so weiter.
War das schon so weit?
Ja, Und da gab es noch 6 Monate, aber es war klar, dass es abgeschafft wird.
Okay.
Und ich hatte voll Bock, arbeiten zu gehen. Und auf einmal trudelte dieser Brief ein, so nach dem Motto vom Zivildienstamt. Junge, du stehst hier.
Du schuldest noch diesem Land noch deinen Dienst, Kollege.
Dann bin ich zur Nachmusterung, dann habe ich dem Arzt erklärt, ja,
das sieht schlecht
aus. Ich muss eigentlich jetzt, will eigentlich arbeiten gehen.
Ich habe so viele Maßregeln,
das ist eh bald abgeschafft. Dann habe ich probiert, irgendwie dem das zu erklären. Dann hat er gesagt, Sie und ich, wir wissen beide ziemlich genau, dass Sie ziemlich gesund sind. Ja, und dann habe ich ein halbes Jahr Zivildienst machen müssen. Heute würde ich sagen dürfen,
weil ja, das
eine super Zeit war.
Ist auch tatsächlich eine Erfahrung, nach der hier eine Frage gestellt würde. Gibt es eine Erfahrung, die dich in deinem Leben weitergebracht hat oder die du nicht vermissen möchtest?
Also ich habe diese Zeit echt dann, dieses halbe Jahr total genossen. Also ich habe ja damals erst gedacht, Mist, ich muss jetzt noch Zivildienst machen. Ne? Und dann war aber klar, ich muss es halt machen. Es gibt auch keinen Weg drumherum, was ich auch okay finde. Ist halt damals Regel gewesen. Und da habe ich natürlich bei Bosch auch nicht direkt bleiben können. Also die Option war natürlich dann da, bei Bosch zu bleiben. Das war ja natürlich die Idee von einem dualen Studium.
Haben die nicht eigenen Nachwuchs, den sie hatten, dann direkt verpflichtet?
Wer jetzt?
Also im Sinne von Bosch?
Ja, das war so ein unausgesprochenes, wie soll ich sagen, Agreement, dass man möglichst dann auch da bleibt. Aber ich hatte keinen vertraglichen...
Crazy. Das ist ja mal eine Personalplanung. Das finde ich ja mal verrückt.
Und dann kann das Unternehmer top, ne? Also kann ich nur, ich hatte da eine fantastische Zeit, habe viel gelernt, extrem viel, habe mich da immer wohl gefühlt. Diese Auslandszeit war toll. Ich habe diese Branche auch gemocht, also war alles gut. Ja, und dann habe ich gesagt, ich kann aber nicht bleiben jetzt. Ich muss jetzt mal Zivildienst machen. Und dann habe ich aber gesagt, jetzt machst du das Beste aus diesem halben Jahr. Und dann war für mich irgendwie naheliegend, mal was zu machen, was ich noch nie gemacht habe. Und dann habe ich in einer Wohngruppe für Menschen mit geistiger Behinderung gearbeitet, ein halbes Jahr. Und das Schöne war, damals war es halt so, ich war ja 23, glaube ich. Ja, müsste 23 gewesen sein. 24 vielleicht. Ich war ja einfach zusätzlich da. Das heißt, es gab ja ein normales
Tagesablauf.
Personal, gab es nochmal einen Tagesablauf. Die Leute waren auch nicht pflegebedürftig, sondern es waren Leute, die auch so arbeiten waren, in Werkstätten waren und so weiter. Und ich war halt einfach zusätzlich da. Und ich habe dann immer, wenn mich immer gefragt habe, was machst du eigentlich in der Gruppe? Ich habe gesagt, eigentlich bin ich so für Entertainment zuständig. Ja. Also ich habe dann mit den Ausflügen gemacht, bin mit denen schwimmen gegangen, mit denen gekocht, Kaffee getrunken, gespielt, gegrillt, Rasen gemäht.
Geil.
Hast du gekickert? Weiß ich nicht, bestimmt. Schwimmbäder habe ich besucht.
Das sind wenige Leute über dich. Du bist ein sensationeller Meister am Kicker. Ich habe gegen dich so hart verloren. Der hat so Moves drauf. Martin Lenz ist wirklich ein Profi am Kicker. Zu erleben an dem Kicker, den wir ein bisschen geflutet haben mit einem Getränk beim ISH-Festival, bei dieser diesjährigen ISH, als ich gegen dich verloren habe.
Das war einfach, weil du so hart geschossen hast.
Dann bodenlos habe ich verloren gegen
dich. Auf jeden Fall, dann war dieses Halbjahr aber super, hat mir echt gut gefallen. War eine gute Zeit, die möchte ich nicht vermissen. Habe viel gelernt, wie schön das ist, auch mit Menschen zu arbeiten und auch da zu sehen, wie lebensfroh diese Menschen sind, zu denen ja viele auch Berührungsängste haben und so weiter, was eigentlich total unberechtigt ist. War auf jeden Fall eine tolle Zeit.
Ja.
Und dann ging es dann nachher weiter. Und da habe ich natürlich überlegt, was ich mache. Und dann war gerade die Wirtschaftskrise vorbei. Damals 2011 war das. Da haben alle eingestellt. Und dann habe ich natürlich bei Bosch eine Option gehabt. Dann hatte ich noch eine andere Option bei einem Großmaschinenhersteller im Stahlbereich. Und dann ist ganz interessant, wie ich eigentlich zu Trox gekommen bin, weil ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, bei Trox mich zu bewerben. Ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe.
Nee.
Wie dann eigentlich, was eigentlich so der Kick war, ne? Weil das hat was mit
die einem Wohnort anderen
schönen Hobby. Nee, gar nicht die Wohnort nehme. Ich habe ja ein anderes schönes Hobby, Gitarre spielen.
Yes.
Und ich habe ja Gitarrenunterricht, seitdem ich 16 bin.
Mhm.
Also seit 20 Jahren.
Nicht ganz 20, 10, 15 Jahren vielleicht. Genau. Martin Lenz, Anfang 30.
Habe ich ja verraten schon das Jahr vorhin. Genau, und da habe ich viele Jahre Gitarrenunterricht gehabt und da kam nach mir immer ein anderer Schüler bei meinem Gitarrenlehrer.
Mhm.
Und das war der Dr. Thomas Sefka, den du vielleicht noch kennst.
Ach, crazy, ja,
der hat ja hier Jahrzehnte gearbeitet, hat die Forschung und Entwicklung geleitet und der war immer, ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm am Anfang, dass der bei Trox arbeitet und so weiter. Was mir nur aufgefallen war, war, dass der immer super interessiert war an dem, was ich tat, so.
Mhm.
Also das mit diesen Maschinen bei Bosch, das hat den interessiert.
Ah, ihr habt immer ein bisschen gequatscht dann?
Ja, klar, immer. Das war immer so, sein Unterricht, er war immer der letzte Schüler, sein Unterricht hat immer eine halbe Stunde später angefangen, weil er mit mir noch eine halbe Stunde über irgendwie Maschinen reden wollte und Thermodynamik. War immer total interessiert. Und dann hatte der halt irgendwann mitbekommen, dass ich einen Job suche. Und dann meinte er so, ey, bevor du jetzt da dich irgendwie entscheidest, guck noch mal bei uns. Ich glaube, du würdest super zu uns passen. Und dann gab es eine Stelle in der Forschung und Entwicklung, als Entwicklungsingenieur für den Bereich raumlufttechnische Geräte. Wir haben damals mit der X-Cube-Entwicklung hier angefangen, die heute immer noch da ist. Und dann entscheidet man so aus dem Bauch. Ne? Dann habe ich mich natürlich total schwer getan, nicht im Hinblick auf den Großmaschinenhersteller in der Stahlindustrie, sondern eher im Hinblick auf Bosch, weil ich ja viele Kontakte da hatte und die Menschen da mochte und so weiter. Aber irgendwie hat mein Bauch gesagt, dass das bei Trox eine gute Idee ist. Weil das war dieses, sagen wir mal, Greenfield-Projekt, neues Projekt, neue Entwicklung. Die Unternehmensstruktur hat mir gefallen, die Branche hat kenne ich ja heute, damals kannte ich die nicht, fand ich spannend. Und dann bin ich hier eingestiegen, 2011. So.
Dann ging es steil bergauf. Seither geht es steil bergauf, meine Damen und Herren.
Dann hatte ich, glaube ich, 7 gute Jahre und dann kamst du. Und
dann kam ich, ja gut. Man sagt ja, im 7. Jahr ist es ja meistens am Ende. Ne? Das kann ich dir sagen. Aber das wird auch 7 Jahre. 7 dünne Jahre jetzt, ne? Und dann kommen wieder 7
Jahre.
Nee,
da weiß ich noch genau. Ich weiß das noch genau, als wir uns kennengelernt haben. Aber erstmal habe ich dann viele Jahre in der Forschung und Entwicklung gearbeitet.
In Ruhe, genau.
Ja, da habe ich verschiedene Verantwortlichkeiten gehabt, hatte dann die Möglichkeit, mich auch schnell zu entwickeln, habe mich auch immer über die Chancen hier riesig gefreut. War dann ja in verschiedenen Verantwortlichkeiten und dann erinnere ich mich noch genau daran, dann gab es eine Messeschulung zur ISH. Wann war das, als du das erste Mal bei der Messe
warst? Als ich das erste Mal mitgemacht habe, müsste nicht, war das 19?
2019. Kann sein, da gab es die Messeschulung auf jeden Fall 2018.
Nee, die war 18 oder 19, die war auch Anfang 19.
Anfang 19.
Muss gewesen
und dann saß ich in dieser Messeschulung und dann tauchte auf der Agenda so ein neuer Name auf. Und ich wusste nicht, wer das ist. Und gleichzeitig habe ich aber vorher auch immer gesehen, da läuft so ein neuer Typ rum. Der hat nicht so viele Haare, der scheint ganz lustig zu sein. Und dann war das Erste, was ich von dir damals tatsächlich gesehen habe, war deine Präsentation. Zum Thema Mitrox
und welchen Öffner hast du mitbekommen damals?
Ich
hatte mehrere verschiedene. Ich mache das immer ganz gerne so, dass ich eine Präsentation mit einer Frage oder so einem mit irgendwelchem Quatsch eröffne. Und die Frage war bei einer der Präsentationen: Was glaubt ihr, hat ein Video verdient, wo es darum geht, dass jemand mit Barbie-Puppen spielt?
Was?
Mit Barbie-Puppen. Das war so ein Barbies Traumhaus. Das war nicht das. Dann hatte ich Gymshark als Beispiel noch.
Ich bin aber auch bei deiner Präsentation nach 3 Minuten dann gegangen. Weil
ich eingeschlafen, habe ich gedacht. Ich glaube, ich habe eingeschlafen.
Nein, aber da habe ich dann gedacht, aber der Typ, der ist aber erfrischend. Der ist eigentlich nett.
Ja.
Da fand ich dich schon relativ lustig.
Da war ich noch nicht so verbraucht wie heute. Ne?
Da fand ich dich echt sehr, sehr angenehm dafür, dass du hast so richtig schön frischen Wind reingebracht.
Warum redest du jetzt in der Vergangenheit?
Nein. Was natürlich immer noch.
So war das. So war die Trotz-Story. Habe ich dann gar nicht mehr im Hinterkopf, dass du dabei warst tatsächlich. War so viel. Ich habe 4 Präsentationen an dem Tag gemacht.
Crazy. Ich war auch damals wie heute schon ein sehr, sehr zurückhaltender Typ. Introvertiert.
Natürlich. Unauffällig.
Unauffällig.
Ich hätte gedacht, dass du selber einen Vortrag gemacht hättest dabei. Ich hätte gesagt, dass du selber einen Vortrag machst dabei.
Ich weiß gar nicht mehr, habe ich bestimmt.
Wir haben dich eingeladen. Ich weiß, der Marc Zimmermann und ich haben dich damals eingeladen zu.
Boah, da gibt es auch noch lustige Videos.
Da waren wir beide nur so richtig
brutal. Ich bin nicht froh, dass die Mädels den noch nicht gefunden haben.
Gott, ich habe die tatsächlich noch. Wo wir über den Konfigurator gesprochen haben, das war das erste Mal, dass wir über die Konfiguration von raumlufttechnischen Anlagen, über den Konfigurator gequatscht haben in Mitrox. Das war noch oben, als ein Besprechungsraum da war. Das wurde dann noch mit so altem Equipment gefilmt. Das war richtig gruselig. Und wir haben mal zusammen ein Video über den Lebenszykluskalkulator gemacht.
Auch,
auf Deutsch und auf Englisch.
Auf Englisch und Deutsch.
Einmal sogar richtig professionell mit Greenscreen.
Das da weiß ich auch noch.
Wir sind in so einem CNN-Studio oder so.
Und das weiß ich auch noch. Da habe ich noch Fotos, da hat nämlich Middle East live verfolgt.
Ja.
Aber in der Live-Übertragung, da waren wir technisch noch nicht so gut aufgestellt. Da hat man halt einfach noch den Greenscreen gesehen.
Ja, das war halt in der Nachbearbeitung einfach, dass das Studio eingesetzt wurde. Mein Gott. Ja,
das war auf jeden Fall lustig.
Da haben wir angefangen, die ersten Videos zu machen. Also falls jemand mal in den Annalen der Geschichte irgendwann sucht, war der erfolgreichste Punkt bezogen auf die mediale Vermarktung dieses Unternehmens. Ja. Das wird ja schon die Ägide sein, wo wir dann angefangen haben mit dem ganzen betreuten Quatsch hier. Ne?
Genau. Sozusagen. Dann gab es vor 2-3 Jahren, dann bin ich auch fertig mit der Geschichte, gab es die Situation, oder habe ich immer wieder darüber nachgedacht, irgendwann willst du noch was ganz anderes machen? Ich hatte dann viele Jahre Forschung und Entwicklung tief in der Technik gearbeitet, mich mit Strömungstechnik, Thermodynamik, Akustik, LT-Geräten, Wärmeübertragung und diesen ganzen Sachen beschäftigt. Und ich wollte immer mal was Vertriebs- und Marktnäheres machen. Und da hatte ich ja die fantastische Chance, vor 2 Jahren in den Bereich International Business zu wechseln. wo ich ja dann seitdem jetzt tätig bin.
Quasi, das ist super. Ne? Habe ich dir jemals gesagt, wie ich davon erfahren habe?
Du, ich weiß noch, als du mir die WhatsApp-Nachricht geschickt hast.
Was hab ich tatsächlich, glaube ich.
Ich wusste das, ja. Das, jetzt muss man aber auch erzählen, dass wir, Martin und ich, bei uns gibt es den Bereich International Business. Mhm. Und damals gab es darunter zwei Funktionsbereiche. Heute gibt es drei. Ne? Und ja. Einer ist Marketing und der andere ist Business Development. Business Development. Und der Martin leitete zur damaligen Zeitpunkt schon den Bereich Marketing.
Und da war noch digitaler Vertrieb mit dabei.
Genau, und ich sollte dann das Business Development übernehmen, konnte aber dem Martin am Anfang nichts davon erzählen und wusste das.
Weil das so ein transparenter Prozess
war. Und wusste die ganze Zeit natürlich auch, dass er sich möglicherweise freut, wenn er das erfährt. Yes. Ich habe auf den Tag gewartet, wann er es erfährt. Und irgendwann kriegte ich abends so eine WhatsApp-Nachricht.
Ja. Ah, schon. Habe ich mich wirklich gefreut, als ich das gehört habe. War wirklich ein sehr guter Tag, muss ich sagen. Habe ich mich echt gefreut.
Und ab dann ging es stark bergauf.
Danach ging es stark bergauf, würde ich mal ja sagen.
So, und so haben sie sich dann unsere Wege gekreuzt. Aber ich weiß gar nicht, ob wir den Podcast, den haben wir vorher angefangen. Den
Podcast haben wir auf der ISH 23
angefangen. Genau, den haben wir angefangen, bevor ich in den Bereich International
Business ging. Ja, genau. Daher kam auch die intensivere Kollaboration, weil wir auch das ein oder andere Mal auf der Bühne gestanden haben miteinander, weil man davon ausging, die gleichen sich irgendwie aus, die sind wie Yin und Yang auf der Bühne, ja. Man hält uns auch eine Bromance nach, sozusagen, aber das ist, glaube ich, in Ordnung.
Bei den meisten ist es ja nur Neid. Was hat letztens noch mal jemand geschrieben? The Brotherhood is so strong.
Brotherhood, ganz genau, das ist halt tatsächlich.
So, jetzt haben wir lange genug über mich geredet, Martin. Yes. Jetzt fehlt noch deine Story von Studienabschluss hast du auch gemacht, oder?
Ich habe tatsächlich studiert, ja. Man soll es nicht glauben, ich habe keine Ausbildung abgebrochen oder so. Ich habe in Bamberg damals mich eingeschrieben für europäische Wirtschaft. Das ist man hört das immer so ungerne selber, aber es ist tatsächlich ein damaliger Weg gewesen, Doppelabschluss zu machen. Das heißt, ich habe in Bamberg Diplomkaufmann gemacht und im verpflichtenden Auslandsjahr, weil ich dreisprachig studiert habe, Deutsch, Englisch, Spanisch in den jeweiligen Fächern, habe ich in Krakau gemacht. Als die damals nämlich der EU beitraten, 2004, bin ich damals dann an die Krakow University of Economics gegangen.
Ehrlich?
Und habe da dann ein Jahr lang in Krakau gelebt und studiert. Das war auch ein sehr, sehr
intensives
Jahr tatsächlich, aber auch was glaube ich halt so diesen Fokus nochmal verändert. So wie bei dir, du warst ja auch in China für unter anderem auch Trox mal, auch längere Zeit dann auch im Rahmen des Studiums bei dir.
Genau.
Das ist, glaube ich, was dir nochmal so den Horizont öffnet, wenn du dann einfach ein Jahr weg bist. Ich bin damals dann komplett hingezogen natürlich. Und du lernst neue Leute kennen. Ich habe damals dann einen Abschluss gemacht in internationaler Ökonomie dort und dann hinterher zu Hause den Rest fertig studiert. Also falls sich jemand für meine Diplomarbeit interessiert, in Deutschland habe ich
geschrieben. Hau raus, Thema.
Das AGG, Chancen und Risiken der Übernahme der europäischen Gesetzgebung auf nationalem Niveau.
Boah, da krieg ich
das allgemeine, allgemeine Gleichbehandlungsgesetz.
Ich kann kaum erwarten, das zu lesen.
Ich gebe es dir gerne. Damals am Lehrstuhl für
Arbeits- und
Sozialrecht.
Ich kriege eine schlaflose Nacht von, oder? Wenn ich das lese. Nein, so aufregend.
Ich würde es dir von der KI mal vorlesen lassen, wahrscheinlich mit so einer Stimme. Dann hast du so eine Einschlaflektüre. Das war damals tatsächlich Vertiefungsfach bei mir. Ich habe nämlich ja so, man soll es nicht glauben, ich habe Arbeits- und Sozialrecht studiert auch. Im Hauptfach.
Arbeit, ja, stimmt, das
Arbeits- und Sozialrecht.
Hast du mir schon mal in einem anderen Zusammenhang.
Personal und Organisation habe ich auch studiert, ja. Als Fach internationale Makroökonomie, das heißt, ich bin eigentlich ausgebildeter Volkswirt. Und internationales Management, weil ich einfach noch ein Laberfach gebraucht habe. Und das fand ich eigentlich ganz spannend. Und ich habe in Krakau abgeschlossen mit der Master-Thesis zum Thema die OPEC und ihr Einfluss auf nationale Ökonomien.
Nein.
Doch. Es ist unglaublich unnütz. Es ist so sinnlos. Aber
das ist wirklich atemberaubend.
Falls mich jemand
fragt. Und ich denke jetzt so, Mist, ey, und du Idiot hast Schokoriegel zerschnitten. Sowas Langweiliges mit großen Motoren und schwingenden Messern.
Nein, ich glaube, das ist so ein Kickfaktor, wo die meisten Leute sagen, was ist schon geil, wenn du sowas hast. Also wenn du so, also
Ich finde aber deine Studienabschlüsse hören sich auf jeden Fall, die sind...
Hören sich wichtig an.
Hören sich irgendwie, bei mir ist halt so... Diplom-Maschinenbau, da müssen irgendwie alle an Karohemden denken und so weiter. Und bei dir hört sich irgendwie so an. So.
War spannend. Ja. Man muss ja dazu Angeberei sagen, ich bin dann früher fertig gewesen, habe ich aus Langeweile noch ein Semester Psychologie mitgemacht. Habe ich die Scheine nur mitgemacht. Das war mal eine lustige Geschichte. Ja.
Ehrlich, Psychologie? Kannst du dann, also angenommen, da wäre jetzt so ein Typ, der hätte, also ich frage für einen Freund, der hätte so einen Arbeitskollegen, der mit dem musst du ja immer so Podcasts aufnehmen und der findet den echt total nervig. Ja. Wie würdest du den denn therapieren?
Saufen. Das ist die Antwort auf alles. bevor wir mit Tabletten anfangen, erstmal saufen, erstmal die Hausmittel, meine Damen und Herren.
Also deswegen hast du das auch abgebrochen mit dem nach einem halben Jahr, ne?
Ja, ich wusste ja, was die Lösung von allem ist am Ende des Tages. Viel trinken. Das ist übrigens auch eine der Fragen, die
ganz... Jetzt muss man übrigens dazu sagen, das muss ich jetzt mal erzählen, sonst glauben die Leute das nämlich wirklich.
Ja.
Der Martin trinkt ja so gut wie gar keinen Alkohol.
Das stimmt, ehrlicherweise, ja. Ja, ist so. Ich trinke relativ wenig. Ich kann es auch nicht gut. Es geht mir danach auch nicht gut.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das ein Enzymthema in meinem Blut ist, dass ich einfach nicht verstoffwechseln kann.
Vielleicht hast du ja, in Asien gibt es, glaube ich, auch dieses Enzym. Deswegen vertragen.
Also
in China war das zumindest so, dass die Chinesen deswegen relativ wenig vertragen. Vielleicht hast du ja chinesische Wurzeln irgendwo.
Ja, ich glaube, mein Mandarin ist nicht überragend, ehrlicherweise. Ich kann nie Hau sagen, das war es, ehrlicherweise. Das ist tatsächlich crazy. Das ist auch was, das... Gehst dir eigentlich genauso? Mir ist das jetzt neulich im Urlaub tatsächlich so gegangen. Kannst du eigentlich, wenn du in einen Raum gehst, nicht an die Decke gucken und schauen, ob die mechanisch belüftet ist, und für den Fall, dass sie mechanisch belüftet ist, dass du nicht sagst, das ist von Trox.
Alter, ich kann das.
Ich nicht.
Ich kann das. Reingehen ohne zu gucken kann ich nicht so gut.
Ich auch nicht. Zero.
Aber ich mit diesem Trox, das ist...
Manchmal sind die falschen Durchlässe dahinter. Dann denke ich mir, ja, vielleicht ist das Lüftungsgerät von uns.
Ich zertrümmere mal alles, was nicht von Trox ist.
Nein. Also sagst du mal, schöne mechanische Lüftung. Hätten sie nicht eine nehmen können, die funktioniert?
Ja, genau. Wir machen keine Werbung mehr.
Wofür denn auch? Ich habe nicht mal heute ein gebrandetes Hemd an.
Ne?
Ja, das merkst du selber, ne? Ich habe die noch in der Reinigung, ehrlicherweise.
Ehrlich?
Ja, klar. Ist ein bisschen bitterlich. Bist du schon mal von jemandem erkannt worden? Angesprochen auf dem Podcast?
Ich? Mhm. Von Fremden?
Ja, Fremde nicht, aber sprechen nicht Bekannte auf dem Podcast an.
Es gibt tatsächlich auch Leute hier im Ort, die mich ansprechen, wo ich manchmal denke, die hätte ich gar nicht gedacht, dass die den hören.
Echt jetzt?
Ja.
Ich bin nur mal ganz so begeistert.
Bei Edeka an der Kasse.
Ich habe mal wieder was gehört. Was kaufst du denn da ein? Übrigens, die letzte Folge fand ich richtig gut. Ja, die Folge übrigens von unserem geschätzten Karate-Weltmeister, die ist wirklich gut gefeedbackt worden, wollte ich dir noch sagen.
Auf jeden Fall.
Ich habe da schon diverse positive Rückmeldungen zu bekommen.
Ja?
Das schreit nach einer Wiederholung, habe ich mir sagen lassen. Ja, auf jeden Fall.
Gucken wir mal, wo es den so hinführt. Ich lasse den aber nur wiederkommen.
Wenn er wirklich
wenn der dir eine reinhaut, dann.
Junge, der findet doch gar keinen, der mich hier festhält. Ey. Das ist übrigens auch eine interessante Sache. Nach dem Studium habe ich ja als Trainee angefangen im Landkreis Ostunterfranken sozusagen.
Ja.
Bei der Firma Uponor damals. Und
hast du viele Kontakte auch noch immer.
Habe ich immer noch, ehrlicherweise.
Also ich habe so das Gefühl, alle so in Martins Freundes- und Bekanntenkreis, die haben irgendwie Wurzeln bei Uponor. Ich glaube, irgendwie habe ich das Gefühl, da muss ich nochmal zwei Wochen Praktikum machen.
Ich habe keine Kontakte mehr, muss ich sagen. Das ist schwierig, ey. Nee, aber da relativ viele Sachen durchlaufen. Ich habe damals angefangen als Trainee für den Bereich Osteuropa.
Echt?
Und da hatte ich noch gar keinen Studienabschluss, ehrlicherweise.
Okay.
Und mein damaliger Vorstand, für den ich dann gearbeitet habe, für Osteuropa, auch ein bisschen Mentor, der Heiko Volkmann, der hatte mir damals dann gesagt, Herr Münchesow, ich stelle Sie nicht ein wegen Ihres Abschlusses, sondern wegen dem, was ich glaube, dass Sie können. Mhm. Und dann fingen da zwei lehrreiche Jahre an. Ja, das war gut, ja, auf jeden Fall. Also ich bin danach Hamburg gezogen für die Bude, habe dann Vertrieb gemacht und da habe ich Leute kennengelernt. Ich schwöre dir, vertriebseitig, da lernst du auch die ganzen Sprüche. Zwar nicht das Trinken, weil viele assoziieren immer Vertrieb mit Trinken, aber tatsächlich zwei Attribute, die ich immer spannend fand, auch später für die Bauausführung, zuhören. Tatsächlich zu schauen, was ist eigentlich die Problemlösung, die es zu bewältigen gilt und wie schafft man es dem Kunden, das auch ein Stück weit mitzugeben, dass man ein Bestandteil dieser Lösung ist und nicht des Problems.
Wie kann man da mal so einen kleinen Case machen?
Mhm.
Verkaufen wir mal das Wasserglas.
Das ist eine schwachsinnige Argumentation, weil du hast ja selber eins vor dir stehen.
Nee, also sagen wir, verdenk dir das doch mal weg.
Nein. Das Thema ist tatsächlich, wir haben ja relativ viel gemacht bei dem ganzen Thema, was so ein bisschen im Wettbewerb steht, aber auch in Ergänzung, Kühldecken und bauteilintegrierte Lösungen zum Beispiel. Mhm. Und in den meisten Fällen haben sich die Leute die Frage gestellt, wofür soll ich eigentlich mehr Geld ausgeben im Rohbau, damit es später kühler im Gebäude ist. Und das ist im Grunde genommen dieselbe Argumentation, die man auch anführt, zum Beispiel, wenn es jetzt um Lüftung geht. Es geht um Leistungsfähigkeit, es geht um die Frage, wie viel Kosten habe ich eigentlich im Gebäude, wenn ich das mal über 10 Jahre betreibe. Der Großteil sind Personalkosten. Ich habe auch tatsächlich Rasenheizungen bauen lassen, auch in der Projektleitung später.
Das Thema hatten wir schon.
Das ist crazy, da kann ich euch stundenlang
drüber erzählen.
Das ist verrückt. Und der damalige Guru bei uns im Unternehmen, der hat auch Fachbücher zu dem Thema mitgeschrieben, Professor Dr. Michael Günther, ja, großartiger Mann. Der hat damals immer ganz interessante Vergleiche gemacht, weil eine Rasenheizung war für viele Drittligisten in der Phase, als sie dann aufstiegen, auch irgendwann eine Verpflichtung, damit diese Spiele stattfinden. Dann hat er immer eine finanzielle Vergleichsrechnung gemacht. Er hat gesagt immer, pass auf, was kostet denn ein ausgefallenes Spiel? Oder was kostet denn ein verletzter Spieler, weil der Boden zu hart gefroren ist?
Das ist eigentlich gut. Ne?
Das ist eigentlich genau diese Argumentation, das heraus aus
also der... übrigens die, die wir in der Lüftung nicht hinkriegen, ne? Was kostet eigentlich 1% oder was bringt dir eigentlich 1% reduzierte Krankheitsquote?
Ja,
oder was bringt dir 5% erhöhte Effizienz bei deinen Mitarbeitern?
Beispielsweise, wenn die leistungsfähiger
sind. Da haben wir echt noch viel zu tun.
Wirklich verrückt. Weil der Hintergrund ist tatsächlich, ich mache das ja immer ganz gerne, wenn wir hier eine Führung haben bei uns im ICB mit dem Brandofen, dass ich den Leuten sage, wie viel Bundesliga-Stadien wir eigentlich in der Peakleistung damit beheizen können. Wie viel kW hat der
Ofen? 9 Megawatt.
9 Megawatt. Damit kriegen wir ungefähr 6 Bundesliga-Stadien geheizt, tatsächlich. Also mal in der Vergleichsrechnung.
Aber jetzt muss ich nochmal sagen, für alle, die sich jetzt Sorgen machen um unsere Gaskosten, wir brauchen diese 9 Megawatt.
Bei einem Brandversuch nur ganz am Anfang. Ganz am Anfang nur, um das hochzufahren. Ja. Aber das sind auch diese Themen im Verhältnis. Was kostet es eigentlich, so eine Anlage zu bauen für einen Bundesligisten? Auch bei den Trainingsplätzen zum Beispiel haben wir es auch häufig gehabt. Weil ja nicht nur im Stadion die Heizung durchlaufen lassen müssen, sondern ja auch auf den Trainingsplätzen. Nur die großen Vereine rechnen in ganz anderen Werten. Wenn die U-Mannschaften, also Jugendmannschaften, Nachwuchsmannschaften trainieren lassen, dann geht's ja immer um den perspektivischen Verkaufserlös von solchen Spielern und den Marktwert, den die damit erzielen. Und wenn du siehst, und das war auch das Argument von Michael Günther damals, wenn er gesagt hat, was verdient eigentlich so ein großer Spieler oder was kannst du verdienen, wenn du den verkaufst? Und da gab's noch nicht diese England-Millionen und Milliarden im Markt. Ja. Aber sagen wir mal angenommen, du verkaufst jetzt einen Spieler wie den Ekitike, ja, schön, dass ich den Namen hingekriegt habe, aus Frankfurt, für, keine Ahnung, 80, 70, 90 Millionen Euro. Mhm. Was sind dann Verbrauchskosten von einer Rasenheizung von 500 bis 2000 Euro am Tag, wo der einfach ausgebildet wurde zu einem herausragenden Fußballer? Und dann lässt du das auf 10 Plätzen laufen und im Stadion sowieso. Dann hast du zwar hohe Kosten, aber du machst ja auch einen riesen Umsatz, wenn der Spieler irgendwann mal verkauft wird. Ne? Das ist Bestandteil dieser globalen Rechnung. Und dann sind halt solche Investkosten für eine Anlage wie eine Rasenheizung, die vielleicht 250.000 Euro kostet, verschwindend gering im Verhältnis zu dem, was der in der Woche verdient. Also ich glaube, wie heißt der? Florian Wirtz, der verdient, glaube ich, was jetzt? 250.000 in der Woche? 500.000 in der Woche? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ein Sack voll Geld. Und das ist schon crazy. Müsst ihr auch mal gucken, was der verdient tatsächlich. Aber im Verhältnis dazu, für alle, diese Betriebskosten sind unglaublich gering.
Aber ich glaube, das ist diese Story, die muss man immer bringen. Und da ist unsere Branche echt nicht gut drin.
Ja.
Wir verkaufen nie, wir kriegen den Mehrwert von Lüftungs- und Klimatechnik kaum beziffert. Zumindest nicht in den Anwendungen, wo es für den Menschen ist. Das ist bei den ganzen komplizierten Anwendungen ist das anders, weil so ein Pharmaunternehmen oder so eine Halbleiterfertigung, da wissen die Leute genau, was die das kostet, wenn der Reinraum mal eine Stunde nicht funktioniert.
Jeder kann es beziffern, was passiert, wenn die Produktion
Aber Tag ausfällt. Bei so Bürogebäuden und so weiter wird das viel, viel zu selten gemacht. Oder auch, das hatten wir auch schon öfter bei so der Frage Schullüftung und so weiter, der gesamtgesellschaftliche Impact, der wird halt gar nicht betrachtet. Also sagen wir mal, 10% besseres Lernen haben wir auch schon mal. Durch Lüftungstechnik hieß auch irgendwie statt 13 Jahren in 12 Jahren Abitur.
Ja, nicht nur
oder
das.
10% weniger Lehrer. Oder
du brauchst ja gleich die Lehrperson, aber was ich spannend finde, ist, wenn du die Statistik anschaust, wie viele Stunden Unterricht in NRW zum Beispiel ausfallen. 10% aller Stunden über die gesamten 13 Jahre Schule fallen aus. 10%. 10%. Das kann man statistisch nachlesen. Das sind die nicht gegebenen Fachunterrichts- oder Unterrichtsstunden, die den Kindern eigentlich zustehen. Und dann stellen wir uns die Frage, warum wir im PISA-Vergleich zurückhängen. Hier wäre eine Antwort, meine Damen und Herren. Na, ohne politisch zu werden, aber tatsächlich
ist das immer wieder faszinierend. Wie sieht's denn jetzt noch weitermachen? Ja. Da warst du bei Uponor.
Da war ich bei Uponor, bin dann nach Hamburg gegangen für Uponor, bin dann umgezogen dahin. War vorher eine Zeit in Budapest, habe da den Logistikmanager damals vertreten, der gekündigt hat. Da waren die auch immer sehr flexibel. Da bin ich kurzfristig nach Budapest gezogen, dann zurück nach Deutschland. In Hamburg habe ich Segmentvertrieb gemacht, also für Bürogebäude, betonintegrierte Lösungen für Rasenheizung. Zum Sportstätten. Dann wurde das eine oder andere Unternehmen dazugekauft für die Ausführung. Dann haben wir das mitgemacht. Also das heißt nicht nur Angebote schreiben, beraten, sondern auch umsetzen in der Realisierung damals. Das fand ich super spannend und habe dann von da aus den Handel übernommen. Das war dann in Frankfurt, den Großhandel für Deutschland, Österreich, Schweiz, für den Markt, was Uponor damals hergestellt hat. Und bin dann von da aus überzeugt worden, mich der Firma Trox im Jahr 2017 anzuschließen. Und das war für mich natürlich mit Vorteil verbunden. Es ist heimatnäher in NRW, auch meine Eltern wohnen. Und vor allen Dingen auch mit einer Perspektive, glaube ich, in einem stiftungsgebundenen Unternehmen sich zu betätigen, was einen klaren Standort hat für sich selber, aber auch vor allen Dingen nicht so stark getrieben ist vom Kapitalmarkt. Das habe ich schon mitgekriegt. Ich habe gute und viele Menschen getroffen. Ich glaube halt, das Unternehmen selber hat auch eine gute DNA. Nur man sieht halt auch, was es für Effekte hat, wenn man tatsächlich sehr, sehr stark quartalsgetrieben ist. Und das hat auch das eine oder andere Stellenabbauprogramm gegeben, was ich mit begleiten durfte oder musste in meiner Zeit tatsächlich. Und
aber nicht hier?
Nicht hier, also nicht hier und auch nicht bei Trox, aber in der Vergangenheit damals bei UponO als börsennotiertes Unternehmen. Das war natürlich schon ein sehr treibender Faktor, dass der Shareholder Value maximized werden muss. Und da haben die Leute nicht so viel Geduld. Und das schätze ich hier wirklich sehr. Hab dann mit dem Handel angefangen, digitalen Vertrieb mit dazu gemacht. Dann kam das Marketing. Habe ich den digitalen Vertrieb mehr oder weniger ein Stück weit reduziert. Dann später an unsere geschätzte Kollegin Sabine abgegeben. Und jetzt hänge ich hier mit dir im Podcast für das Thema Marketing für die Group und auch für den Bereich immer noch der Distribution, was ich gerne mache tatsächlich, weil es immer noch diese vertriebliche Komponente hat im deutschsprachigen Bereich. Spannend. Also man sieht halt, was man, glaube ich, bei Trox gut feststellt. Der Purpose hat mich am Ende wirklich überzeugt, also der Sinn von dem, was wir tun. Und je länger ich hier bin, desto mehr kann ich das auch gegenüber anderen wertschätzen. Weil die Frage ist ja immer, was erklärt man den Leuten bei einer Gartenparty? Ja, ja. Weißt du, dieser Gartenparty-Effekt, die Leute fragen, was machst du nur? Und ich habe tatsächlich den Fall, vielleicht beschreibe ich es auch zu positiv, ja, also die Leute, die jetzt uns zuhören und sagen so, ja,
ich bin
ja,
voll gut, ja. Ich bin voll gut geworden da drin, das zu erklären.
Das zu verkehren.
Früher hast du immer gesagt, ja, ich arbeite im Unternehmen,
ja.
Ich bin Ingenieur in einem Unternehmen, wir machen Klima- und Lüftungstechnik und alle so.
Okay, wer ist hier noch so,
den ich fragen kann? Ich verkaufe mich das ganz anders.
Mittlerweile, wenn ich fertig bin mit erzählen, was wir machen, also gar nicht mehr so sehr, was ich mache, endet tatsächlich immer so, stellt ihr noch Leute ein? Sucht ihr noch Leute?
Ja,
das ist tatsächlich, du kannst das, also Trox selber kannst du mega gut nicht verkaufen, aber tatsächlich.
Aber die Story ist gut und das so ist ja auch,
es ist ja
nicht nur eine Story, sondern was du sagst mit der Sinnhaftigkeit, das ist gut. Und was ich hier auch immer sehr genossen habe, ist ja so die verschiedenen Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Guck mal, als ich angefangen habe, ich weiß gar nicht mehr genau, als ich angefangen habe 2011, da haben wir, glaube ich, weniger als die Hälfte des Umsatzes gemacht, von dem wir heute.
Ja, absolut. Da hast du ja noch nicht die Jahre mit, wo es auch mal in die andere Richtung ging,
sozusagen. Ja, und dann verändert sich in unserem Unternehmen auch immer viel. Und das ist total spannend zu sehen, wie sowas sich international auch entwickelt, von dem Produkt, von dem Portfolio entwickelt und so weiter.
Und auch mit der Dynamik selber. Ich glaube, jetzt ohnehin in der Branche selber, und das erzähle ich auch bei Vorträgen relativ häufig, wir haben einen enormen Abfluss.
Du machst Vorträge?
Tatsächlich, ja.
Echt?
Zusammenarbeit mit Martin Lenz zum Beispiel ist einer der meistgehörten Vorträge. Die Leute wollen viel über dich wissen.
Zusammenarbeit. Das müssen wir eigentlich mal machen. Alter. Da könnte ich auch auf jeden Fall einiges erzählen zu dir.
Das wäre lustig eigentlich. Ja. Wir könnten auch mal übereinander Vorträge
machen. Ich werde das mal als Abstract einreichen.
Mein Psychologiestudium hat mich auf jeden Fall weitergebracht in der Zusammenarbeit
mit dir. Das Geheimnis der Formel MM. Das hört sich so an, als wäre das irgendwie sowas Wissenschaftliches und dann erzähle ich einfach die ganze Zeit über
mich,
über dich.
Ja, jetzt kennst du ja wieder ein paar mehr Sachen. Die Frage ist nämlich, wer von euch beiden redet privat eigentlich mehr und wer kommt im Podcast nur mehr zu Wort? Ich glaube, das ist ausgeglichen bei uns. Ach, tatsächlich.
Ja, ich glaube, bei den technischen Folgen habe ich natürlich auch oft viel erzählt. Stimmt, ansonsten, wenn wir gestern haben, ist es, glaube ich, relativ ausgeglichen.
Das stimmt, ja. Wir sind beide so ein bisschen. Wir haben uns auch verbessert. Also was jetzt ohne Selbstlob. Aber wenn ihr die letzten Folgen hört und das mal mit der ersten, also Daniel Leitner Folge ist episch. Lieber Daniel, das war eine grandiose Folge. Und wenn man es vergleicht, ich glaube, man wird besser. Und tatsächlich ist das auch die Güte ist dessen, dass man es hier ausprobieren kann,
ja,
auch macht, dass man sich dahingehend entwickelt. Aber tatsächlich, wer das nicht weiß, wir telefonieren fast jeden Tag, oder? Außer jetzt mal, wenn ich nicht rangehe, weil ich Migräne habe. Aber
Martin und ich telefonieren außer am Wochenende jeden Tag.
Jeden Tag?
Jeden Morgen um 7.50
Uhr. 7.50
Uhr. Und dann gibt es eigentlich die Regel, die der Martin zuletzt häufiger gebrochen hat. Unentschuldigtes Fehlen ist nicht.
Also ist nicht tolerabel, aber man kann nicht ausgeschlossen werden.
Aber du hast zwei oder dreimal jetzt schon unentschuldigt gefehlt.
Das stimmt.
Und dann hast du erst um 7:50 geschrieben.
Habe ich erst geschrieben, aber mir ging es heute Morgen echt dreckig, muss ich sagen. Ey.
So, aber jetzt haben wir schon relativ lange geredet
für so eine abschließende Folge. Muss ich noch abschließende Fragen stellen.
Echt? Was ich gerne nochmal machen würde, ich bin aber darauf nicht vorbereitet, wir könnten noch ankündigen, welche Gäste wir jetzt bald haben, weil wir haben ja ein paar Gäste geplant.
Ja.
Ich weiß nicht, ob die Jahre uns die man eben durchgibt.
Ich frage in der Zwischenzeit, gab es schon mal eine Folge, die wir abbrechen mussten?
Oder
haben wir schon mal Folgen neu aufgenommen?
Ja, einmal.
Haben wir schon mal gemacht, ja. Die war grausam. Gab es eine Folge, die wir aufgezeichnet haben, die wir nicht ausgestrahlt haben?
Ja.
Gab es auch. Aus dem Gewissen. Also das ist, naja. Gibt es einen Gast, will jemand wissen, den wir einladen würden? Wenn ja, wer wäre das bei dir? Wen würdest du gerne einladen?
In
diesem Podcast hier. Wen würdest
frei
du gerne
wählen?
Whoever. Ja.
Boah.
Hau raus.
Boah, gute Frage.
Ja, deshalb ist sie aus der Community gestellt.
Wen willst du denn einladen?
Professor Dr. Bernd Raffelhüschen von der Uni Freiburg.
Ich weiß gar nicht, wer
das
ist.
Siehst du, das ist das Problem. Das ist jemand, der erklärt den Leuten seit... Der hat übrigens den norwegischen Staatsfonds beraten zur Anlage der Ölmilliarden, die sie dort haben. Der hat auch versucht, Frau Dr. Merkel zu beraten bei der Rentenreform. Und der wird sehr, sehr gerne eingeladen, um den Leuten zu erklären, wie es eigentlich um die Staatsfinanzen steht. Und für mich als Ökonom ist das super spannend. Und welche Ableitungen daraus eigentlich erfolgen für die Leute, die heute noch arbeiten und noch in den nächsten Jahren arbeiten werden.
Okay. Also
das wäre jemand, ich glaube sogar, liebe Yara, das könnten wir sogar hinkriegen. Der wird das, glaube ich, sogar machen, weil der bei dem einen oder anderen Format dabei ist. Über Teams kriegt man das hin. Der war mit Sicherheit spannend, mal zu wissen, wie das eigentlich weitergeht, wenn man arbeitet. Das finde ich super spannend, weil wir reden ja immer viel über Ökonomie oder auch gar nicht so sehr.
So einen total lustigen Typen.
Irgendwie. Lustigen Typen.
So Bulli Herbig.
Christoph Maria Herbst.
Ja. Der hat ja fast die gleiche Frisur wie du.
Ja, ich weiß. Er hat sogar dieselbe Frisur.
Ich glaube, ich könnte gar nicht reden. Ich müsste die ganze Zeit lachen.
Echt? Ist das einer, der dich zum Lachen bringt?
Weiß ich nicht. Ich finde, der hat schon einen recht witzigen Humor.
Auch irgendwie schon. Das ist schon so eine Art von distanzierter Zynik, ne? So, das ist schon so ganz okay.
Irgendwie schon.
Aber du kannst jetzt aus dem Stegreif keinen sagen.
Nee.
Einer?
Nee. Ich habe damals, hast du mich, glaube ich, schon mal gefragt, habe ich, glaube ich, Angela Merkel gesagt.
Ah, oh, okay. Ja.
Könnte aber auch lame werden. Aber ich glaube, die hat einige drauf. Geschichten zu erzählen.
Ja. Also so Leute, die auch mal was erzählen. Vielleicht Christian Lindner hat Zeit. Sarah Wagenknecht auch, nur dann macht uns der Vorstand den Podcast zu, glaube ich.
Oh mein Gott.
Nee, Politiker fände ich, glaube ich, generell eigentlich langweilig. Außer die wären schon nicht mehr aktiv. Also zumindest,
weiß ich nicht. Hm. Da weiß ich auch nie, ob das alles so authentisch ist, finde ich.
Wenn wir eine Folge aus dem Schwimmbad aufnehmen würden, was wäre der Titel dieser Folge?
Lüftung für Schwimmbäder?
Ich hätte jetzt gedacht, irgendwie beste Sommererlebnis aus der Kindheit. Echt? Mit Pommes oder so.
Echt? Oder Tipps im Schnellrutschen oder sowas.
Auch nicht schlecht. Gibt es eine Folge, die deine Lieblingsfolge ist? Will jemand wissen?
Meine Lieblingsfolge?
Ja, da hast du eine Lieblingsfolge.
Ich mag tendenziell gerne die Folgen, die auch... Also ich finde, es gibt ein paar, die sind halt richtig unterhaltsam und lustig. Da gab es ein paar, finde ich, die ich echt in guter Erinnerung habe. Erinnere mich gerne an die Folgen auch mit Martin Mosters zum Beispiel.
Boah, Martin Mosters geht immer gut.
Wie oft war der schon da? Zweimal?
Zweimal.
Ich fand, ja, auch, ich fand cool. Auch die Folge mit den ausländischen Gästen gut. Ich fand eigentlich alle Folge mit den Gästen gut. Und ich freue mich immer ganz besonders über die Folgen, die auch, wo ich das Gefühl habe, das Interesse ist am allerhöchsten. Mhm. Und da haben wir ja zwei Folgen, die eben im Top-Rating quasi sind.
Ja, was sind die?
Das Folgen? Ist einmal die Magie der Wärmerückgewinnung.
Oh, Wärmerückgewinnung, das ist echt der beste.
Die Folge zu Sanierung mit im Asbest.
Wir müssen Frankie eigentlich nochmal einladen, ne?
Ich meine, das ist jetzt schon ein bisschen her, deswegen sind die auch relativ weit oben
von den Hörerzahlen. Ne? Bitte.
Genau, das ist ja immer so, dass die immer, gibt ja Leute, die das heute, also das finde ich total faszinierend. Du kannst erst ja, ach, das muss ich gleich noch.
Oh, ich muss mir noch erzählen.
Erstmal gibt es ja heute noch Leute, die diese Folgen hören. Also die sind ja immer online. Du kannst genau sehen, wann die wer gehört hat. Ich habe letztens mal aus Spaß nachgeguckt. Das wollte ich dir noch zeigen. Was glaubst du denn, in wie vielen Ländern unsere Folgen schon abgerufen wurden? Also von alle Folgen, die wir nehmen.
Ja.
Aus wie vielen Ländern auf der Welt
wurde 22.
Falsch.
Höher oder tiefer?
Höher.
37.
Falsch.
Höher?
Also ich habe vor zwei Monaten oder so geguckt.
Höher oder tiefer?
Höher.
Noch höher als 37?
Ja.
Länder?
Ja.
Bist du immer...
Ich glaube, es waren 59.
Nein.
Doch.
What the hell?
Ich meine, ich hätte 59
Crazy.
Gesehen. Wir gucken es nachher nochmal nach.
Bitte, sonst das wäre super. Sonst
korrigiere ich es nochmal. Aber es ist faszinierend. Da sind auch Länder dabei, wo ich denke...
Ui, ich weiß gar nicht,
das muss also... Entweder haben die Leute da im Urlaub, oder?
Mich wundert auch, dass wir da frei empfangbar sind in manchen Ländern. Die hätten es eigentlich sonst zensieren müssen, aber wahrscheinlich. Weil das so genau ganz, sehen. Ganz üble Propaganda ist, die hier abgeht. Das ist ja zum Teil bitterlich.
Quatsch.
Boah, nein, meinst du nicht? Wir sind auf jeden Fall gerated überall als absolut unverwerflich jugendfrei.
Ja,
also man kann uns überall frei empfangen. Also genau. Wenn ihre Kinder nicht schlafen können, wir können locker da nochmal so eine Folge machen. Mein Wunsch wäre, würdest du mal die Gitarre mitbringen?
Ich habe deine Gitarre noch zu Hause, ich muss noch mal sagen.
Witzige Story. Ich habe Martin Lenz meine Gitarre mitgebracht, weil der hat mir immer gesagt, er könnte sie beseiten.
Ja.
Und ich kann das ja gar nicht. Ich kann auch nicht gut Gitarre spielen. Auch wenn ich früher
wunderschöne hab. Seiten.
Aber er hat da super Seiten drauf. Ich habe ihm die Opfer unkommentiert auf den Schreibtischstuhl gestellt und das er kam gut. Dann und
komm
sagte,
ins Büro,
was soll ich damit?
Da dachte ich schon, da will mich jemand aus dem Unternehmen jagen.
Jesus sagen. Christ. Nein, aber fehlt ja eine Seite. Aber wenn du die hast, würdest du einmal hier einen Song spielen? Den Podcast-Song? Bitte.
Das überlege ich mir noch.
Ach komm schon.
Ich guck mal.
Einmal. Aber nicht Stairway to Heaven.
Was denn?
Das ist witzig, in manchen Musikern entsteht.
Ich könnte den Trox-Song performen.
Den Trox-Song? Ja, das wäre auch was. Cool. Feel it in the air. Würdest du das machen?
Weiß ich noch nicht. Das mache ich, wenn...
Wenn Vera dazu singt.
Wenn eine unserer Folgen mehr als 5000 Hörer hat.
Eine 5000? Bist du verrückt? So viel Werbebudget habe ich ja gar nicht, um das freischalten zu lassen.
Muss ich nächste Woche schon spielen. Das ist jetzt
morgen eigentlich sofort.
So, jetzt haben wir 44 Minuten geredet. Ich würde gerne noch die kommenden Gäste. Wir haben ein Thema Kreislaufwirtschaft auf der Agenda. Da freue ich mich sehr drauf, weil das ist ein Thema, was wir noch nie bespielt haben.
Spannend.
Was super spannend ist.
Alina Buchner wieder?
Oder nee, das machen wir mit dem Ralf Jodelei.
Ralf!
Oh, das wird, glaube ich,
hat er sich endlich bereit erklärt, hier reinzukommen? Ja, das ist,
glaube ich, sogar schon terminiert. Dann haben wir den Gast aus deiner Stadt?
Aus meiner Stadt, und zwar von der RWTH. Tatsächlich, ich weiß nicht, ob er an der RWTH studiert hat. Es kommt Nick Novara, und zwar ein Spezialist für Stadtentwicklung, Sanierung und städtische Umgestaltung, Revitalisierung und gleichzeitig auch der freie Bürgermeisterkandidat der kreisfreien Stadt Bottrop. So schlimm sich das anhört, aber Sanierung ist da seine Expertise.
Von der Firma DBI, da werden wir über Gebäudekonfiguratoren, energetische Bewertung von Gebäuden und so weiter sprechen. Dr. Bernd
Petraus. Wir nennen ihn aber auch nur Dr. Bernd.
Genau, Dr. Bernd.
Dr. Bernd, das ist richtig nice.
Da reden wir dann über Energie, Betrachtung von Gebäuden, Tools dafür, moderne Tools.
Planung der Zukunft.
Genau. Was haben wir noch, Jara?
Olli Kasper.
Stimmt.
Unser Einkaufschef kommt. Himself. Genau. Großer Hockey-Fan, immer noch aktiv.
Genau. Also wir haben echt eine tolle Mischung zwischen Leuten hier aus dem Haus, externen Gästen. Wir haben auch ein paar Folgen geplant mit weiteren Gästen bei Trox oder von Trox. Wir werden mal einen Einblick bekommen in die IT. Da freue ich mich auch schon drauf. Da gibt es, glaube ich, einige Dinge, die in Planung sind. Jara, was haben wir vergessen von den nächsten Folgen?
Kannst du mal fragen, wann du deinen Laptop kriegst.
Was denn?
Christoph, aus deinem Pool der Mitarbeitenden. Christoph zum Thema Gebäudedigitalisierung und Steuerung oder was?
Ja, genau. So da haben wir, glaube ich, das Inhaltliche noch nicht final festgelegt.
Das ist wie bei uns.
Genau, und dann habe ich noch ein paar Folgen alleine ohne dich, aber
das ist in Ordnung. Unsere Assistentin kommt.
Die Jenny kommt zuerst.
Die Jenny, aber die Natascha doch auch, oder nicht?
Ja, die kommen mal, glaube ich, wenn separat.
Was, echt? Meine Assistentin kommt in diesen Podcast?
Ja, da freue ich mich schon ganz besonders
drauf. Oh mein Gott. Können wir Martins Mikro so lange ausmachen dann eigentlich, oder?
Nee, du bist gar nicht dabei.
Und wenn wir ganz viele Likes dafür kriegen, machen wir auch Martin und Martin die Exit-Strategie. Heute, morgen, übermorgen, jetzt schon an übermorgen denken, weil wir wollen ja auch nicht ewig hier arbeiten.
Genau.
Spaß.
Damit ist der Bewerbungsprozess für unsere Nachfolger freigegeben.
Ja, kommt her, ihr müsst
sagen. So, jetzt ist aber Schluss. 46 jetzt. Minuten, das ist echt eine lange Folge.
Ja, der ein oder andere ist jetzt am Ziel angekommen, freut sich auf die nächste.
Ja.
Ist so. Dann falls es Sie interessiert hat, bewerten Sie das gerne mit 5 Sternen. Empfehlen Sie uns weiter. Wenn es Ihnen nicht gefällt, schreiben Sie Martin Lenz direkt.
Wir freuen uns auch immer auf Themenvorschläge. Also wie Sie mitbekommen haben oder ihr, wir haben einen bunten Blumenstrauß wieder vorbereitet. Freuen uns riesig auf die zweite Jahreshälfte. Haben auch echt viele Hörer gewinnen können wieder dieses Jahr.
Ja, einige verloren, aber ist nicht schlimm. Das waren die
Hater. Du weißt doch nicht mal wieder, wie man den Zugang zu der Plattform.
Seit ich jetzt weiß, dass wir in über 50 Ländern aktiv sind, mache ich mir gar keine Sorgen mehr. Wir werden dann nächstes Jahr die Weihnachtsfeier von Nutella moderieren noch, ist gar kein Problem.
Ja.
Das machen wir übrigens auch noch. Wir zwei moderieren die Weihnachtsfeier.
Wieder dieses Jahr?
Mhm.
Na, das wird ja auch wieder lustig.
Ja, aber nur eine. Aber die andere vielleicht, mal gucken. Aber wir moderieren die Weihnachtsfeier. Falls Sie da noch Bedarf haben, jetzt von der Volksbank, Sparkasse oder so sonstiges.
Das hast du auch schon.
Das haben wir schon. Wir moderieren schon jedwede Form von Veranstaltung.
Ja.
Wir machen das. Kein Problem.
Aber unseriöse.
Nur unseriöse Geschäftsmodelle, bitte. Ganz genau.
Also machen Sie es gut. Macht's gut. Bis bald.
In diesem Sinne, schönen Tag. Einen
schönen Restsommer.
Jawohl. Tschüss.
Und das war sie auch schon, die aktuelle Episode unseres Podcasts. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne eine positive Bewertung da und abonniert natürlich unseren Kanal. Und wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.